Im Jahr 587 vor Christi, also in dieser Zeit befinden wir uns gerade, wurde die Stadt Jerusalem vom Babylonischen Reich angegriffen. Ein Jahr später war die Stadt zerstört und 1000 Menschen ungefähr wurden aus ihren Häusern vertrieben und zwangsweise umgesiedelt ins Land Babylon. Also wir befinden uns in einer Zeit in Israel, in der die Menschen erlebt haben, sie kamen in andere Länder. Sie mussten ihr Land Israel verlassen. Sie waren die Besiegten. Sie kamen dadurch als Minderheit in Länder, wo es andere Traditionen gab, eine andere Kultur. Es wurden Götter angebetet, es gab andere Gesetze. Es war vieles ganz fremd für sie. Und es gibt oft für uns Menschen zwei Möglichkeiten, wenn wir in solche Situationen kommen. Wir wählen entweder den Widerstand, den aktiven und den passiven Widerstand. Aktiv wäre, wir gehen in die Rebellion. Der passive Widerstand ist, wir tun uns als kleine Gruppe zusammen und leben so in unserer separaten Welt. Oder es gibt den Weg des Kompromisses. Ich mache mich eins mit diesem Land und passe mich an. Gott wusste schon, dass das beides so in uns Menschen verankert ist. Und er hat in diese Zeit einen Prophet berufen, nämlich den Prophet Jeremia, um die Leute schon darauf vorzubereiten, dass sie in Gefangenschaft kommen und wie sie in Gefangenschaft leben können. Und diesen Text wollen wir uns jetzt mal anschauen. Das ist das Wissen, mit dem die Menschen ins Exil gehen. Und wir lesen aus Jeremia 29, Vers 4. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Gefangenen, die ich habe von Jerusalem wegführen lassen, gen Babel. Bauet Häuser, darin ihr wohnen möget. Pflanzet Gärten, daraus ihr Früchte essen möget. Nehmet Frauen und zeuget Söhne und Töchter, nehmet euren Söhnen Frauen und gebet euren Töchtern Männern, dass sie Söhne und Töchter zeugen, mehret euch das selbst, dass euer nicht wenig sei. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe lassen wegführen, und betet sie für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, geht's auch euch wohl. Gott zeigt hier einen dritten Weg auf. Es ist nicht der Weg des Kompromisses und es ist auch nicht der Weg der Aufruhr, sondern es ist der Weg, der Stadt Bestes zu suchen, und zwar nicht alleine, sondern im Gespräch mit Gott. Im Gespräch mit Gott. Und weshalb erzähle ich euch das? Babylon ist lange her. Wir leben heute in Deutschland, in Schleswig-Holstein. Was hat das mit uns zu tun? Für Gott steht der Begriff Babylon in der ganzen Bibel für die Regierungen, die nicht mit Gott unterwegs sind, die sich nicht an die Gebote Gottes halten, die ihre eigenen Gesetze machen. Für Gott stehen wir also sozusagen als sein Volk, leben wir im Exil, eigentlich wahrscheinlich bis zur Ewigkeit. Für Gott sind wir ein Volk, das im Exil lebt, im Land Babylon lebt. Und er wollte uns mitgeben, wie kann man in einem Land leben, das eben nicht von Gott regiert wird. Und er hat ein ganzes Buch in die Bibel dazu gesetzt, weil er weiß, dass wir gut lernen, wenn wir Geschichten hören und wenn wir Menschen vor Augen haben. Und er hat das Buch Daniel in die Bibel gesetzt. Und deswegen wollen wir heute einen Blick in das Buch Daniel werfen. Wie hat er im Exil gelebt? Wie hat er das umgesetzt, der Stadt Bestes zu suchen, für sie zu beten und dafür zu sorgen, dass es den Menschen wohl geht in seinem Umfeld? Daniel kam eben auch ins Exil, und weil er aus königlicher Linie war, weil er gebildet war, war er einer von den jungen Männern, die an den königlichen Gerichtshof kamen, um ausgebildet zu werden, damit sie Leitungspositionen im Exil einnehmen können. Ein super Arbeitsplatz, wäre jetzt auch eine super Möglichkeit, so die Rebellion von innen zu machen und den König zu stürzen. Aber genau das machen Daniel und seine Freunde nicht, sondern sie gehen diesen Weg von Jeremia. Sie suchen der Stadt Bestes, sie beten zum Herrn und sie sorgen dafür, dass es den Menschen wohl geht. Sie nehmen babylonische Kleidung an. Sie lernen das babylonische System kennen, die babylonische Rechtsprechung, die babylonischen Gesetze, das babylonische Leben. Sie bekommen sogar neue Namen. Die sind nicht wirklich hilfreich, aber die werden ihnen zugesprochen. Aber sie taten eben auch das, was Jeremia, wenn man das Buch Jeremia liest, uns immer wieder herausfordert: Lass dein Herz bei Gott. Bleibe an Gott dran. Deine Loyalität soll Gott gehören. Und das hat Daniel geholfen, in diesem Land zu dienen und trotzdem loyal gegenüber Gott zu bleiben. Also auf der einen Seite mittendrin zu leben und trotzdem sein Herz bei Gott zu lassen. Das hat Daniel und seinen Freunden geholfen, wirklich an Gott dran zu bleiben und in seiner Wahrheit zu bleiben. Und das war nicht immer einfach. Die haben zum Beispiel entschieden, dass sie sich nicht vor den König niederknien, und Daniel musste in die Löwengrube. Und er wusste nicht, ob er das überlebt oder nicht. Seine drei Freunde haben sich entschieden, nicht vor einer großen Statue niederzuknien, auch wenn das für sie bedeutet hat, in den Feuerofen zu kommen, und sie wussten nicht, ob sie das überleben oder nicht. Aber sie konnten diese Schritte gehen, weil ihr Herz bei Gott geblieben ist. Und was hat Daniel geholfen, dass sein Herz bei Gott bleibt? Daniel war ein Mann des Gebets. Und dieses Gebet hat ihn geschützt im Land Babylon. Daniel war im Gespräch mit Gott. Einmal durch Beten, aber auch indem er die Schriftrollen gelesen hat. Daniel war in Kontakt mit Gott und er hat nicht aufgehört, in diesem Kontakt mit Gott zu bleiben. In Daniel 6, Vers 11 lesen wir: Und er hatte in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin, und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie und betete und lobpries vor seinem Gott, wie er vor dem getan hatte. Also Daniel hat regelmäßig dreimal am Tag gebetet. Und ich weiß, jetzt sitzen einige hier und denken, wenn ich ein Mann, eine Frau des Gebets werden will, dann ist es wichtig, dass ich dreimal am Tag bete. Nein, das war Daniels Weg. Daniel war ein sehr beständiger Mensch. Dem haben Strukturen gut getan, dem haben Regelmäßigkeiten gut getan. Und das war sein Weg, wie er mit Gott im Gespräch bleiben konnte. Wir sind herausgefordert, wenn wir Männer und Frauen des Gebets werden sollen, wollen, unseren Weg zu finden. Was hilft mir, mit Gott im Gespräch zu bleiben? Und das kann was ganz anderes sein, wie diese Regelmäßigkeit dreimal am Tag. Aber Gott und Daniel fordern mich da heraus: Finde du deinen Weg, wie du mit Gott im Gespräch bleibst, wie dein Herz an Gott dran bleibt. Wisst ihr, bei mir ist es nicht dreimal am Tag. Wenn ihr wissen wollt, wie es bei mir ist, dann fragt mich, die Zeit habe ich nicht, euch das zu erzählen. Was bewirkt das Gebet bei Daniel? Ich habe drei Punkte mitgebracht. Drei Punkte, die wir uns angucken wollen. Er bleibt seiner Identität durch das Gebet. Er steht ein für das Wohlergehen seines Landes, also er sucht der Stadt Bestes. Und er bekommt Antworten von Gott und dadurch neue Perspektiven von Gott her. Ich habe ja schon erzählt, dass Daniel und seine drei Freunde neue Namen bekommen haben in Babylon. Das Land Babylon will uns eine neue Identität geben. Es will uns unsere Identität rauben. Und das kann man schön sehen an den Namen von diesen drei Menschen. Die kommen da jetzt hin. Wir werden nur zwei näher betrachten. Daniel bedeutet Gott. Elohim ist mein Richter. Also wenn ich das weiß als Daniel, dass Gott mein Richter ist, dass Gott über mich Recht sprechen wird und sonst niemand das Recht hat, über mich Recht zu sprechen, dann macht mich das mutig. Dann macht mich das unabhängig von der Meinung anderer. Er hat den Namen bekommen Belshazzar. Das bedeutet, Bel war die Frau vom babylonischen Gott und er soll den König schützen. Wenn er diese Identität angenommen hätte, hätte er sich in vielen Momenten seines Lebens nicht getraut, die Wahrheit zu sagen. Daniel wurde zum Beispiel mal zum König gerufen, da gab es eine Schrift an der Wand und alle, die so gerufen wurden, alle Berater des Königs haben behauptet, diese Schrift bedeutet, der König lebt noch lange, weil sie wollten ja die Anerkennung von dem König und sie wollten nicht seinen Zorn. Aber irgendwie hat dieser König gefühlt, das stimmt nicht und Daniel wurde dazu gerufen und weil Daniel wusste, er in seiner Identität des alten Namen geblieben ist, konnte er die Wahrheit aussprechen. Und er hat dem König erklärt, dein Königreich ist zu Ende. Es wird ein neuer König kommen. Wisst ihr, er konnte Wahrheit aussprechen, weil er wusste, meine Identität stimmt. Gott ist mein Richter. Hanania war ein Freund von Daniel. Der Hanania bedeutet, Jahwe ist gütig und gnädig. Und er hat den Namen bekommen Schadrach. Er war also einer von den drei, die in den Feuerofen geworfen wurden. Und das heißt, folge dem Befehl von Akku. Akku ist der Mondgötze und bedeutet eigentlich, richte dein Leben nach den Mondphasen aus. Aber seine wahre Identität war, Jahwe ist gütig und gnädig. Und wenn ich das weiß, dass Gott zu mir gütig und gnädig ist, dann gehe ich auch anders um mit den Menschen um mich herum. Und dann bin ich nicht abhängig von irgendwelchen Mondphasen, weil ich weiß, dass Gott zu mir gütig und gnädig ist. In Babylon wurde den Menschen erstmal ihre Identität genommen und Daniel und seine Freunde haben aber ihre Identität behalten, weil sie ihr Herz bei Gott gelassen haben. Wenn uns unsere Identität geraubt wird, wird ein Stück von unserem Herz gebrochen. Und wieso erzähle ich das? Mich fordert das heraus, mich immer wieder zu fragen, in der Gesellschaft, in der ich heute lebe, was gibt mir meine Identität? Was gibt mir meinen Wert? Wisst ihr, wenn man sich so umguckt in unserer Gesellschaft, dann gibt das Wert, wenn ich viermal im Jahr auf Facebook posten kann, ich war auf der und der Flugreise und ich habe das und das Land gesehen. Ich bin nicht oft bei Facebook, früher war ich öfter, weil ich in der Jugendarbeit war, das damals wichtig. Und ich fand das manchmal erdrückend, weil man ja nur die Highlights der Menschen sieht. Und das spiegelt uns auch irgendwie unsere Gesellschaft wider. Du hast etwas zu sagen, du bist wer, wenn dein Leben voller Highlights ist. Du hast etwas zu sagen und du bist wer, wenn du dein Abitur gemacht hast, studiert hast und was erreicht hast in deinem Job. Dann hast du das Recht, etwas zu sagen. Das gibt Identität in unserer Gesellschaft. Gott gibt uns eine ganz andere Identität. Wenn Gott dich anschaut, dann sagt er, hey, ich bin dein Hirte. Und ich bin mit dir auf der grünen Wiese und im dunklen Tal. Und beides gibt es in deinem Leben. Und beides darf sein und du bist trotzdem etwas wert. Wenn ich zu dir gütig und gnädig bin, darfst du auch zu dir gütig und gnädig sein. Und mit all deinem Versagen hast du Raum und einen Platz und hast immer noch das Recht, etwas zu sagen und deine Meinung kundzutun. Wenn ich im Gebet bleibe wie Daniel, dann bleibe ich in meiner Identität und in der Wahrheit. Und das fordert mich im Heute heraus, immer wieder zu gucken, wohin bin ich denn unterwegs, was strebe ich denn an und brauche ich das, gibt mir das wirklich Wert und Identität. Gebet bewirkt bei Daniel, dass er einsteht für das Wohlergehen des Landes. Wie tut Daniel das? Habe ich mich gefragt. Wenn ich einstehe für das Wohlergehen des Landes, heißt es nicht, ich nehme alles hin, was in diesem Land geschieht und es ist alles toll, was in diesem Land geschieht und ich sage zu allem Ja, was in diesem Land geschieht. Daniel hat Wahrheit immer wieder angesprochen. Aber was mich an Daniel fasziniert ist, dass er nie ein Moralprediger geworden ist. Er ist nie der geworden, der aufgerufen hat, lasst uns Protestmärsche machen und Plakate in die Luft halten und zeigen, wie schrecklich und schlimm hier alles ist. Da, wo er gefragt war, hat er zur Wahrheit gestanden, auch wenn das Umfeld gesagt hat, wie kannst du das sagen und so stimmt das doch nicht. Denkt an die Schrift an der Wand. Und dann hat er getan und gelebt. Wisst ihr, auch im Heute gibt es vieles, wo Meinungen in unserer Welt unterwegs sind, die nicht der Wahrheit entsprechen. Und manchmal braucht es Jahre, bis Wahrheit ans Licht kommt. Und manchmal wird man komisch angeguckt, wenn man schon über die Wahrheit spricht, weil das ganze Umfeld noch sagt, nee, das gibt es gar nicht. Ich weiß noch, als ich Jugendliche war, da gab es mal einen Fall von Kinderpornografie und dann hieß es, das gibt es nicht oft, das ist was ganz Seltenes, das kommt so gut wie nie vor. Pädophile gibt es schon mal gar nicht groß in Deutschland. Na, so wurde damals darüber geredet. Jetzt wissen wir, das stimmt nicht. Jedes Jahr werden kinderpornografische Ringe hochgenommen von der Polizei. Durch das Internet kann man viel leichter Täter finden, also immer noch schwierig. Und wir wissen, Pädophilie ist nicht ein kleines Randthema unserer Gesellschaft, was so gut wie nie vorkommt. Aber als ich Jugendliche war, da war das fast ein Tabuthema. Als ich Jugendliche war, gab es auch keinen Missbrauch in der Kirche. Heute wissen wir, dass das so nicht stimmt. Na, heute gibt es manchmal immer noch Diskussionen, ob wir wirklich ein Plastikproblem in den Meeren haben. Na, Wahrheit dürfen wir aussprechen, das haben wir. Wir haben auch ein Problem mit unserer Ozonschicht. Und wir merken, was es bewirkt, wenn wir alle nicht mehr mehrmals im Jahr in den Urlaub fliegen. Was das schon für Lösungen bringt. Wir dürfen Wahrheit aussprechen, auch wenn wir komisch angeguckt werden. Wenn ich heute darüber rede, dass es rituellen Missbrauch gibt, dann gucken mich die Leute an und sagen, nee, das gibt es nur in Filmen. Und wenn, dann sind das die absoluten Ausnahmen, das gibt es nicht. Und ich bin mir sicher, in 20 Jahren werden wir anders darüber denken und anders darüber reden. Aber wisst ihr, es ging Daniel nie darum, Aufzeiger zu werden, sondern er hat in den Situationen, wo es angebracht war, darüber geredet. Er hat nie die Protestmärsche angestrebt, weil er hat was getan. Daniel wurde oft als Fürst für ganze Länder eingesetzt und hat da die Werte und die Gesetze Gottes mit hineingegeben, in die Landwirtschaft, in das, wie man miteinander umgeht, in das Rechtssystem. Und das Spannende ist, dass die Bereiche, für die Daniel zuständig war und seine drei Freunde, dass die aufgeblüht sind. Und dass es Könige gab, die dann gesagt haben, boah, da muss noch über viel mehr gestellt werden, weil da wird es besser. Wo Daniel ist, blüht was auf. Also Daniel hat ein paar Könige erlebt. Wenn ihr das mal durchliest, merkt ihr das. Und so fordert mich das Buch Daniel heraus, dass ich nicht zu einem Moralprediger werde, sondern dass ich mich einsetze dafür, dass es meiner Familie wohlergeht, dass es den Menschen in meinem Umfeld wohlergeht, dass es den Menschen in meinem Beruf, den ich da begegne, dass es ihnen wohlergeht. Dass an den Orten, an denen ich unterwegs bin, dass es ihnen wohlergeht. Wisst ihr, uns fallen in unserer Gesellschaft immer wieder Dinge auf, die nicht so sind, wie Gott sie sich wünscht. Und dann ist die Frage, gehe ich in den Protest oder werde ich wie Daniel ein Mensch der Tat? Zwei Frauen in unserer Nachbarstadt in Neumünster, da waren die Kinder noch klein, die waren im Kindergarten, es war im Jahr 2014. Denen ist da so die Not aufgefallen in unserer Welt, dass Kinder Gewalt erleben, dass Frauen Gewalt erleben, dass Menschen Gewalt erleben, dass Menschen körperliche Gewalt erleben, dass Menschen sexuelle Gewalt erleben. Und die haben gesagt, Wir wollen einen Ort bauen, wo diese Menschen zur Ruhe kommen können, wo sie nicht gleich zu irgendwelchen Ämtern gehen müssen, wo sie erstmal ankommen dürfen, wo sie mit anderen Menschen im Gespräch sind, wo sie ein familiäres Umfeld erleben, wo wir sind, auch mit unserer Familie immer wieder, um zu zeigen, was es heißt, als Familie zusammenzuleben. Und sie haben dieses Haus gebaut, wo Menschen Zuflucht finden. Könnt ihr mal gucken, das heißt Blickwechsel, Freiheitsstil. Und sie wurden Frauen der Tat, nicht für das ganze Land, nicht für alle Frauen der Welt, die Gewalt erleben, nicht für alle Frauen, die raus wollen aus der Prostitution, aber für ein paar Frauen, weil Gott es ihnen aufs Herz gelegt hat. Und das begeistert mich an Daniel. Er ist ein Mensch der Tat. Er tut. Er tut da, wo er lebt, tut er das, was Gott ihm aufs Herz legt und setzt sich ein für das Wohlergehen der Menschen. Wo legt Gott dir was aufs Herz? Wo siehst du eine Not in unserer Gesellschaft? Und was kann dein kleiner Beitrag sein? Bist du mit Gott darüber im Gespräch? Die Frauen haben viel mit Gott darüber geredet, über die Not, die sie bewegt hat. Sie haben Buße getan für das, was in unserem Land schiefläuft. Und dann haben sie angefangen, das zu tun, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Gebet bewirkt bei Daniel, dass er neue Perspektiven und Antworten von Gott bekommt. Daniel bleibt ein Leben lang im Gespräch mit Gott. Er betet, er liest in der Schriftrolle, die er mitgenommen hat, und darin entdeckt er Dinge. Und jetzt gehen wir in diesen Predigttext, den Christoph vorher vorgelesen hat, nämlich Daniel 9. Und da lesen wir, was Daniel so schreibt. Im ersten Jahre des Darius, des Sohnes Ahasveros von medischer Abstammung, welcher zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war, im ersten Jahre seiner Regierung merkte ich, Daniel, in den Schriften, also er hat die Schriftrolle von Jeremia gelesen, auf die Zahl der Jahre, während welcher nach dem Wort des Herrn an den Propheten Jeremia Jerusalem in Trümmern liegen sollte, nämlich 70 Jahre. Ich lese mit euch die Stelle, die er da gelesen hat. Denn also spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, so will ich euch heimsuchen und mein gutes Wort an euch und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückbringen, ausführen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und werde euer Gefängnis wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, dahin ich euch habe verstoßen, spricht der Herr, und werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von welchem ich euch habe gefangen wegführen lassen. Also Daniel liest diesen Text und er merkt auf, 70 Jahre. Und als Daniel das liest, merkt er, hey, ich bin schon 70 Jahre in der Gefangenschaft. Jetzt wird was passieren. Das hat der Jeremia vorhergesagt. Gott will uns zurückbringen nach Israel. Die 70 Jahre sind um. Und was macht Daniel jetzt? Der lädt alle Israeliten ein und feiert ein Freudenfest und sagt, juhu, wir kommen zurück. Nein. Wenn wir weiterlesen, lesen wir, dass Daniel sagt, und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fastensack und in der Asche. Aber wir haben Sünde auf uns geladen und haben nicht getan, was recht war. Ich betete zu dem Herrn, mein Gott, und bekannte. Dann kommt dieses Gebet, dieses Bußgebet. Daniel zieht einen Sack Asche an, fastet und geht in die Buße. Daniel weiß, Gott hält sich an seine Zusagen, dass er dieses Volk zurückbringen will, aber er weiß auch, dass in Jeremia das Volk immer wieder herausgefordert wird, in der Gefangenschaft ihr Herz bei Gott zu halten, der Stadt Bestes zu suchen, im Gebet mit Gott zu sein. Und er weiß, dass nicht alle diesen Weg gegangen sind. Er weiß, dass Menschen vor dem König niedergekniet sind. Er weiß, dass Menschen andere Götter angebetet haben aus dem Volk Israel. Er weiß, dass Menschen sich vor der Statue niedergekniet haben. Er weiß, dass viele den Weg des Kompromisses gegangen sind. Daniel, der ist ein gebildeter Mann, der hat viele Situationen erlebt und gemeistert, bis er da zu diesem Alter mit über 80 kam, als er diese Schriftrolle gelesen hat. Er hat in der Politik mitgemischt. Und was macht er? Er geht auf die Knie und bekennt Sünden, die gar nicht seine waren, weil er aus dem gleichen Volk kommt. Er sagt nicht, das geht mich nichts an. Ich habe ja den dritten Weg gewählt und bin den gegangen. Ich habe mein Herz bei Gott gelassen, sondern er macht sich eins mit seinem Volk. Und er geht zu Gott, weil er um seine Grenzen weiß, weil er weiß, ich kann nichts tun. Der Einzige, der hier etwas tun kann und der dafür sorgen kann, dass diese Verheißung in Erfüllung geht, auch wenn wir nicht bei Gott geblieben sind, ist Gott selbst. Er geht auf die Knie. Gehen wir auf die Knie, wo wir merken, in unserer Gesellschaft passiert Unrecht. In unserer Gesellschaft wird nicht die Wahrheit gesprochen. Oder gehen wir in die Anklage? Daniel geht in die Buße für sein Volk. Er geht ins Gebet. Er geht ins Gebet über die Lügen in dieser Welt. Sind wir mit Gott im Gespräch über das, was wir als falsch erkannt haben, ob das auch falsch ist? Fragen wir Gott, worüber sollen wir Buße tun für unser Volk? Oder drücken wir unser Wissen anderen auf? Oder glauben wir an die Kraft des Gebets? Glauben wir, dass Gebet wirklich etwas verändert im Land Babylon? Daniel glaubte es. Er betete. Er betete dieses Gebet der Buße. Das ist sehr lange, das könnt ihr mal durchlesen, das ist sehr eindrücklich. Er macht sich wirklich eins mit seinem Volk und er weiß, Gott ist da und Gott wird mir antworten. Wenn ich bete, wird Gott mir antworten. Weil er kennt auch die Schriftstelle aus Jeremia 33, Vers 3, wenn ich rufe zu dir, Gott, dann wirst du mir antworten. Und du wirst mir große und unfassbare Dinge zeigen. Und dann kommt die Stelle, während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und mein Flehen für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, hinlegte, rührte mich der Mann Gabriel an. Der Mann Gabriel ist ein Engel und immer wenn Gott was Wichtiges zu sagen hat in der Bibel, dann schickt er diesen Gabriel. Zu Maria kam auch der Engel Gabriel. Wenn Gott eine wichtige Botschaft hat, wenn er merkt, da brennt mir was auf der Seele, dann schickt er diesen Engel. Und der sagt, ich bin gekommen, um dich Verständnis zu lernen, um dir die Dinge zu erklären. Und wenn wir Daniel weiterlesen, bekommt Daniel eine Erklärung, wie das weitergeht mit dem Volk Gottes. Und er sagt aber, weißt du, als du angefangen hast, für dein Volk zu beten und in die Buße zu gehen, hat Gott mir schon ein Wort für dich mitgegeben, was ich dir als allererstes sagen soll. Ist doch spannend. Was will Gott ihm sagen als allererstes? Ja, Daniel, du hast recht, ihr seid wirklich ein schlimmes Volk. Können wir lesen in Vers 23. Am Anfang deines Flehens ist dein Wort ergangen und ich bin gekommen, um es dir mitzuteilen. Denn du bist ein Vielgeliebter. Das ist das Erste, was Gott ihm sagen will. Daniel, du sitzt in Sack und Asche und tust Buße. Und ja, es stimmt. Es läuft vieles falsch auf dieser Erde und in deinem Land und in deinem Volk. Aber mein Blick auf dich ist, du bist ein Vielgeliebter. Und ihr habt das hier mit verschiedenen Übersetzungen. Und wenn man das hebräische Wort anguckt, dann heißt es sogar, du bist eine vielgeliebte Kostbarkeit. Für Gott bist du eine vielgeliebte Kostbarkeit, ein Schatz, etwas ganz Wertvolles. Was heißt das für uns? Wenn wir erkennen, wo falsche Wege gegangen sind in unserem Land, wenn wir der Stadt Bestes suchen wollen, wenn es uns am Herzen liegt, uns wirklich um das Wohl der Menschen zu kümmern, dann dürfen wir wie Daniel auf die Knie gehen und beten. Ein alter Erweckungsprediger hat mal gesagt, Jesus, der Sohn Gottes, möchte, dass wir so beten, als ob wir dazu geschaffen wären, den Himmel auf die Erde zu bringen. Gott hat uns so geschaffen, dass wir durch unser Gebet den Himmel auf die Erde bringen können. Und dann möchte er, dass wir handeln, aber er möchte, dass wir daraus handeln, dass wir wissen, was Gott zu uns sagt. Und Gott sagt zu uns, du bist eine vielgeliebte Kostbarkeit. Und wenn ihr den Text weiterlest, dann sagt Gott das noch zweimal zu Daniel. Weil was verändert sich dadurch? Er bekommt einen anderen Blick für die Geschwister aus seinem Volk, die es nicht geschafft haben, in diesen Werten Gottes zu leben im Land Babylon. Er bekommt einen anderen Blick für die Menschen um ihn herum. Er bekommt einen anderen Blick auf sich selbst und es werden ihm andere Dinge möglich. Als Gott mir so eine Not auf mein Herz gelegt hat, war das so eine Not, wo ich ganz stark mit dem Thema konfrontiert wurde, dass Menschen Grenzverletzungen erleben. Körperlich, sexuell, aber auch geistlich in Kirchengemeinden religiösen Missbrauch erleben. Und das ist so ein Thema, das darf es eigentlich gar nicht geben, da darf man nicht drüber reden, dass es sowas gibt. Aber Gott hat mir einen Blick gegeben auf mich, dass ich eine vielgeliebte Kostbarkeit bin. Dass Gott das zu mir sagt, obwohl ich Begrenzungen habe, obwohl ich immer wieder versage, obwohl ich Dinge nicht hinbekomme, die ich mir vornehme, obwohl mein Leben nicht nur auf der Höhe ist, sondern oft auch im Tal, bin ich in Gottes Augen eine vielgeliebte Kostbarkeit. Und das war so ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat. Und ich habe eine Ausbildung gemacht zur Beraterin und zur Traumaberaterin. Und wisst ihr, in meinem Beratungsraum, wenn Menschen da hinkommen, es dauert eine Weile, bis sie es spüren, aber sie spüren da eine Atmosphäre, dass sie vielgeliebte Kostbarkeiten sind. Und das ermöglicht, dass Menschen bereit sind, über Themen zu reden, für die sie sonst eigentlich das Gefühl haben, da darf ich nicht drüber reden, weil ich sonst verurteilt werde. Und so hört dieser Raum Dinge über Pornografiesucht, Dinge davon wie, ich habe abgetrieben, Dinge, ich habe so einen Zorn auf Gott, Gott ist so fies und beengend und bedrückend und widerwärtig und gemein und es darf Raum haben, weil ich weiß, dass Gott sie sieht als vielgeliebte Kostbarkeiten und ich sie sehe als vielgeliebte Kostbarkeiten. Bei Gott darf es Raum haben, weil das Gottes Blick auf uns ist und auf die Menschen um uns herum. Und wenn ich mit diesem Blick unterwegs bin wie Daniel, dass ich an Gott dranbleibe, an seinem Herzschlag dranbleibe, mit der Not, die mich bewegt, zu Gott komme, und wenn ich dann von ihm höre, dass ich eine vielgeliebte Kostbarkeit bin, wie kann ich dann auf die Nöte reagieren, die mir begegnen? Was ist mir dann neu möglich? Könntet ihr die letzte Folie aufrufen? Was ist mir dann für eine Perspektive, für die Not gegeben, wenn ich lese, ich bin eine vielgeliebte Kostbarkeit? Was für einen Blick habe ich dann für die Menschen um mich herum, wenn ich eine vielgeliebte Kostbarkeit bin? Und zu was motiviert mich das? Diese Fragen will ich euch mitgeben. Wenn Gott euch eine Not aufs Herz legt, wenn ihr seht, da ist das nicht wohl für die Menschen in unserer Gesellschaft, dann geh mit Gott ins Gespräch wie Daniel, dann höre, du bist eine vielgeliebte Kostbarkeit und dann überlege mit Gott, was ist deine kleine Antwort darauf? Und es sind nicht die großen Dinge, die unsere Welt verändern, es sind unsere kleinen Schritte, die unsere Welt verändern. Amen.